Das Reich der Freiheit beginnt schon in der Arbeitszeit und dazu darf ich auch noch mit meinen lieben Kollegen singen. Toll, oder?
Ja, das ist was Neues, glaube ich. Ne? Das hat was mit neuen Entwicklungen zu tun, denn früher wurde ja die Welt der Arbeit oder die Welt der Lohnarbeit eher definiert als die Zeit des Lebens, in der man nicht auf seine Kosten kommt. Entsagung, Selbstdisziplinierung üben muss und das marktwirtschaftliche Versprechen lautete mal, dafür wird man dann entschädigt in der Freizeit durch konsumtive Möglichkeiten oder meinetwegen auch längeren Urlaub, früheres Renteneintrittsalter oder Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Heute wird besungen, dass es der Mittelpunkt der Schönheiten des Lebens sei, Lohnarbeit leisten zu dürfen. Und zwar in den letzten Jahren haben sich einige tausend Firmen solche Firmenhymnen zugelegt. Das ist keine Randerscheinung.
Das Phänomen der Firmenhymnen, nicht einfach etwas, wo man über ein paar verkrampfte Zeilen lächeln kann, aber sonst keine Relevanz hat?
Dann hätte es nicht gelohnt, darüber ein Theaterstück und satirischen Abend zu schreiben, denn auf der Suche nach Skurrilitäten bin ich eigentlich nicht. Es ist natürlich was Absurdes. Und trotzdem ist auch interessant, wenn man die Menschen, die da gezeigt wurden in den Tagesthemen und im Heute-Journal und in der langen Sendung bei Günter Jauch und so weiter beim Singen beobachtet, so machen sie jedenfalls vordergründig den Eindruck, dass sie das toll finden. Dass es also offenbar etwas geben könnte, dass Menschen sich selbst zu Humankapital degradieren und nicht nur ganz unfreiwillig oder um nicht als Spaßbremse, Spielverderber, Querulant zu gelten, so etwas mitmachen.
Ist das denn verwerflich, wenn es den Leuten Spaß macht, in dem jeweiligen Betrieb zu arbeiten und sie dann auch noch freiwillig zusammen singen?
Verwerflich weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dann ist jede Gesellschaftskritik unmöglich. Denn die Gesellschaftskritik muss ja daran ansetzen, dass die Menschen das, was ihnen angetan wird, als Unglück empfinden, als Zumutung empfinden. Wenn sie das nicht mehr tun, dann ja, sind sie verdinglicht und ich stehe dann ein bisschen hilflos, staunend oder sarkastisch daneben.
Die Firmenhymnen als Teil einer Firmenkultur, können die Mitarbeiter überhaupt aus dieser Firmenkultur ausbrechen?
Naja, Außenseiter sein ist immer schwer. Das ist dieselbe Frage, ob man sich verweigern kann, beim Betriebsausflug am Ententanz teilzunehmen. Nicht? Oder ähnliche infantile Sachen, ob man sich den verweigern kann oder ob das dann übers ganze Jahr mit Beförderungsstau und gegebenenfalls Mobbing oder einem schweren Stand am Arbeitsplatz haben bestraft wird. Natürlich hoffe ich als Kritiker der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass Menschen Mut oder Kraft oder wie immer wir das nennen wollen, finden, sich zu verweigern. Es ist ja schon mal eine Haltung zu sagen, ihr könnt meine Leistung messen, dagegen kann ich mich nicht wehren, ob ich den Akkord einhalte oder andere Leistungsvorgaben. Ihr könnt kontrollieren, ob ich ehrlich bin, mir keinen gelben Zettel beim Arzt besorgt, sondern wirklich krank bin. Ihr könnt alles Mögliche machen, aber ihr könnt von mir nicht verlangen, dass ich davon auch noch schwärme.
Wir sind Du trittst jetzt mit deinem Stück Firmenhymnen in Freiburg auf. Wenn man in Freiburg über Firmenhymnen lacht, dann lacht man dann über Firmenhymnen von DHL, von VW, von Kaisers Tengelmann etc. Im Publikum lachen dann wahrscheinlich viele Leute, die denken, in ihrem Green City kompatiblem Start-up ist die Selbstverwirklichung wirklich erreicht. Ja. Diese Großkonzerne mit ihrer Firmenkultur sind wirklich böse. Ist das überhaupt im Sinn einer angemessenen Sozialkritik?
Nein, also wenn sozusagen nur befreit ausgelacht wird, dann ist der Abend ein klein bisschen misslungen. Wenn du so ein Buch nimmst, wie das war hier jedenfalls in meinem Schanzenviertel in Hamburg, zeitweise das meistverkaufte im Buchladen mit dem Titel Wir nennen es Arbeit. Das ist so eine Apologisierung der sogenannten digitalen Bohème. Dann ist das eine Firmenhymne in Buchform. Dann ist das wiederum das Verwechseln von Lohnarbeit mit auf seine Kosten kommen. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, was für ein Milieu da in die Vorstellung kommt. Aber ich kann ja nur sagen, ich hoffe, dass man sich ab und zu auch mal selber den Schuh anzieht. Es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Lieder, wie schön Freiburg ist. Da kann man ja Analogien machen. Oder moderne Fassungen von kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit. Es wird ja auch selten gelacht, wenn Menschen Nationalhymnen singen. Die Firmenhymne ist also was Neues, aber sie baut schon auf anderen Phänomenen ideologischer Art. Das kann man ja fast als Faustregel der angepassten Menschheit nehmen, dass sie, je tiefer sie in der Scheiße steckt, das auch noch besingt. Und so wird ganz bestimmt in der Vorstellung auch gelacht, aber wir hatten sehr oft, Christoph Schreuf und ich, den Effekt, dass so etwas wie ein Staunen eintritt. Am häufigsten nach der Vorstellung werden wir gefragt, ob wir nicht doch ein klein bisschen an den Texten rumgefälscht haben, um die Sache satirisch bizarr zu machen oder sarkastischer kommentieren zu können. Aber nein, alle Musiker, die da auftreten werden, auf der Leinwand singen Originaltexte der Firmenhymnen und einige ganz wunderbare kommen leider nicht vor. Meine Liebste ist immer noch von einer großen Kugellagerfabrik in Deutschland. Da singt die Belegschaft als Refrain, ich freue mich so auf Montag.
Dann endlich wieder mit den Kugeln arbeiten zu dürfen.
Ja, genau.
Ja, manchmal ist die Realität satirischer als die Satire. Von den 68ern ist das, was soziologisch Kulturkritik genannt wird, in das kapitalistische System integriert worden. Die scheinbaren Freiheiten im Job sind mehr geworden. Für die Kontrolle ist zumindest nicht immer der Chef, sondern oft mittlerweile auch die arbeitende Person selbst zuständig. Die Sozialkritik dagegen von den 68ern, sofern sie überhaupt im relevanten Maß Bestand hatte, wurde nicht aufgenommen. Das Ausbeutungsniveau ist letztlich bestimmt nicht geringer geworden, die Ungleichheit auch nicht. Wenn jetzt Künstler wie Tokotronic, Bernadettler Hengst, die Goldenen Zitronen, Rocco Schamoni etc. in der Auseinandersetzung mit Firmenhymnen Träger der Kritik sind, steht das dann auch symbolisch dafür, dass die Kritik vielleicht noch aus der Kunst kommt, aber am Arbeitsplatz selbst längst passé ist?
Boah, das ist aber eine schwere und komplexe Frage. Du hast ja eben die ganze Abstiegsgesellschaft vom Oliver Nachtweihe in Kurzfassung referiert. Natürlich ist etwas erloschen, historisch. Es gab mal so etwas in Italien bei Fiat zum Beispiel, wie demonstrative Arbeitsunlust, kaputtmachen der Fließbänder. Also etwas anderes als nur einen höheren Lohn zu fordern. Und wir kennen ja aus dem Buch Der neue Geist des Kapitalismus auch die Schilderung, dass in den 70er Jahren es mal ein echtes Problem in Frankreich gewesen ist, dass junge Arbeiter sich nicht identifiziert haben mit ihrer Arbeit, dass ihnen Qualitätsnormen gleichgültig waren, dass sie Schlendrian getrieben haben, dass sie gekündigt haben, wenn der Chef ihn dumm gekommen ist. Ich gebe zu, sowas ist, hat im Moment nicht gerade Konjunktur, sagen wir es so. Aber was ich glaube, was man nicht bestreiten kann, ist, dass es dennoch die millionenfache Angst ab Sonntagnachmittag gibt, wieder einer Arbeitswoche gewachsen sein zu müssen. Ich weiß, dass das glückliche Bewusstsein oft leuchtet, dass es so etwas gibt und dass Positive Thinking bedeutet, frisch ans Werk oder so etwas. Aber ich lasse mir nicht ausreden, dass ab Sonntagnachmittag bei Millionen von Menschen der Blues Einkehr hält und die Angst vor Arbeitstempo, häufig genug natürlich auch die Angst vor Konkurrenz und die Angst vor Kollegen, die einen fertig machen, etwas ist, was allgegenwärtig ist.
Bei dir bedeutet Reich der Freiheit doch noch was ganz anderes.
Ja, was Reich der Freiheit ist, weiß ich nicht so genau, weil das ist ja eine historische Debatte, ob ich mir darunter eher Travail attraktiv, also menschengerechtes Arbeiten vorstellen soll oder enorme Arbeitszeitverkürzung. Ich glaube, bei Marx kommt beides als Idee vor und bei Paul Lafargue und seinem Recht auf Faulheit kommt eben ein Blick auf die Verdinglichung der Menschen vor. Und das ist ein großartiges Buch, das sehr, sehr wahrscheinlich in der Arbeiterbewegung immer minoritär und unverstanden gewesen ist. Ich glaube, dass man bestimmt für Deutschland sowas Schreckliches sagen muss, dass so eine Position von Ferdinand Lassalle, gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, immer der Kritik des Arbeitsethos überlegen war oder mehr Zustimmung gefunden hat. Aber wahrscheinlich endet das alles durch die großen Erfolge von Christoph Schreuf und mir und unserer Tour. Ne?
Gute Arbeit, gutes Geld, ja. Das wäre ein bisschen die Abschlussfrage mit den Stücken Firmenhymnen, Touren Christoph Schreuf und du ja schon seit einigen Jahren durch das Land der protestantischen Ethik. Ja. Welche Hoffnung verbindet ihr mit diesen Auftritten?
Auch erstmal, dass wir Spaß haben. Ich mag Christoph so gerne an der Gitarre sehen und singen hören und er ist ja aus der Zeit, als ich Anfang 30 war, war er 20 und das ist die Zeit, als die Hamburger Schule gegründet wurde und da haben wir die Kneipen gemeinsam besucht, frequentiert, geteilt und in solchen Zeiten wird ja auch viel geraunt, wer groß rauskommt und wer nicht und unter Experten war die allgemeine Ansage, dass wird die Band Kolossale Jugend mit dem Frontmann Christoph Schreuf sein. Wie wir wissen, ist auch das nicht aufgegangen, wie so viel Prognostik in meinem Leben nicht aufgegangen ist, aber ein toller Musiker ist er schon. So werden wir wahrscheinlich auch morgen nicht die Welt aus den Angeln heben, aber Aufklärung treiben und hoffentlich auch ästhetisch überzeugen. Wenn Christoph Schreuf Freddy Quinn singt, dann bebt der Saal. Ich weiß nicht, ob du das Lied Die Gitarre und das Meer kennst.
Leider nein.
Na, da musst du kommen. Es ist ein großer Moment der deutschen Kulturgeschichte, wenn Christoph Schreuf Freddy Quinn singt. Das sind nämlich Lieder gewesen damals, die junge Menschen animieren sollten, zur See zu fahren, weil da ein Arbeitskräftemangel war. Und dann musste die Schlagerbranche ran und den jungen Menschen zum Beispiel in Freiburg oder ähnlich trostlosen Gegenden vorsingen, dass wenn man zur See fährt, ganz tolle Frauen und noch weitere Abenteuer auf einen warten.
Die stellen so schwarzes Isolierband.